Egal, wo man hingeht, es klingt immer wieder an. Die Leute haben jetzt gemerkt, aufgrund der Finanzen, ist eben eigentlich interessant, das habe ich in der Bank auch gelernt, die Leute lernen schon besser kennen, wenn sie krank sind oder wenn es ans Geld geht. Von daher ist es logisch, dass dann die Leute aufschrecken. Und ich denke einfach, es ist etwas, das für uns Gläubige ja wunderschön ist. Wir säet langsam, aber sicher. Wo man lange Zeit geglaubt hat, es geht alles so dahin, man sieht langsam, wie die biblischen Linien sich erfüllen. Diese Welt wird jetzt vorbereitet zur letzten Schlacht. Das ist eigentlich für mich faszinierend. Man sieht etwas, vor 20 Jahren konnte ich mir nicht vorstellen, wenn ich Bibel las, Matthäus 24, 12, was es heißt, dass die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird und dass alles praktisch zerstört wird von dieser Gesetzlosigkeit. Heute haben wir es hier. Alles, was vor 30, 40 Jahren verboten war, ist heute geboten. Das ist sogar teilweise schwierig, wenn man sich da dagegen stellt. Und das Interessante ist, durch die Medien, durch die Explosion der Medien, ist es nicht mehr so, dass du jetzt das, sagen wir mal, örtlich begrenzt hast, sondern es geht wie ein Lauffeuer über die gesamte Welt hinweg. Das heißt, die Globalisierung trifft auch bis in hinterletzter Winkel von Sibirien, von China, du kannst hingehen, wo du willst. Das ist nicht mehr aufzuhalten. Das heißt, wir haben hier die Gesetzlosigkeit, die verbreitet sich. Und natürlich aus dem Grund rast auch das Völkermeer, so wie es in Lukas 21 geschrieben steht. Das Völkermeer rast. Das heißt, die Völker werden durch diese Gesetzlosigkeit, durch diese Gottlosigkeit immer unruhiger. Und da natürlich gehört dazu Terrorismus und Ähnliches, das die ganze Welt dann in einen Zustand bringt, wo alles, sagen wir, zum Pulverfass wird. Wir sehen natürlich, dass der Mensch in seiner Ratlosigkeit nicht mehr weiß, was er tun soll. Und dann geschieht eben das, dass man dann nach einem starken Mann ruft und der wird kommen. Das wird der Antichrist sein. Und man sieht es, wie sich langsam zusammenbraut. Du siehst, wie ein Weltstaat entsteht. Du siehst, wie eine Weltpolizei entsteht. Es war früher undenkbar, dass man sagt, die Völkergemeinschaft hat beschlossen. Wo man den Völkerbund gegründet hat, dann war das eher, ich sag mal, eine lächerliche Institution. Inzwischen hat die Macht. Das heißt, es kommt jetzt langsam ein Szenario, wo du dir das alles vorstellen kannst, wie die biblische Endzeit abläuft. Du kannst es dir jetzt so langsam vorstellen. Du siehst, es passiert. Du siehst auch ganz interessant und kaum fassbar, dass die Weltkirche sich langsam formiert. Du siehst, wie man sich auf Ebene von Mystik, wie man sich auf Ebene von reiner Religiosität treffen kann. Du siehst langsam auch, wie die klar stehenden Kreise, die früher das rigoros abgelehnt haben, wie sie langsam aufgeweicht werden. Also es kommt langsam was zustande. Und da gehören natürlich dazu die Finanzen, wo jetzt gerade alle Angst haben. Wisst ihr, das ist ein ganz gesunder, normaler Prozess, der sich gerade abspielt. Das heißt, etwas, das aufgebläht wurde, wurde zerstört. Nur, da steckt mehr dahinter wie Finanzen. Es geht nicht um Banker, es geht nicht um Geld, es geht nicht um Finanzen. Sondern wenn die Bibel wirklich stimmt, wenn am Ende der Zeit ein System entwickelt wird, dass man nicht mehr kaufen und verkaufen kann, es sei denn, man hat eines von drei Dingen, könnt ihr nachlesen in der Offenbarung, dann muss man langsam sich auch bewusst sein, dass das auch bedeuten kann, dass die Finanzsysteme, wie sie heute sind, zerstört werden. Dann hast du einen weiteren Schritt in der antichristlichen Szene. Das Problem Jerusalem, wenn man ein bisschen Auge dafür hat und ein bisschen die Nachrichten anders verfolgt, sieht man, das Problem Jerusalem wird immer mehr zum Pulverfass. Das heißt, es wird zum Streit- und Zankapfel der gesamten Welt werden. Israel, das wird immer radikaler, wenn Israel tatsächlich, was ja die meisten glauben, während der Präsidentschaftswahl davor, danach, wenn Amerika nicht so handlungsfähig ist, der Iran angreifen wird, was man vermutet, so sagen die Insider, ich habe keine Ahnung, ist keine Prophetie, sondern muss es einfach nüchtern sehen, dann siehst du, hier braut sich auch Bombe zusammen. Was mir schon lange klar geworden ist, ich habe mal die Naturkatastrophe untersucht. Aufgrund von Schulmaterial. Da gibt es hervorragendes Schulmaterial, wo du siehst, zum Beispiel über Erdbeben, wie die sich verändert haben seit 1820 oder so. Und da siehst du plötzlich mit einem Schlag Richtung Gründung des Staates Israel, Richtung 1948, also drumherum, explodiert es. Und dann wird es immer radikaler. Und heute ist eine Naturkatastrophe was völlig Normales, die geschieht auf der ganzen Welt und kein Mensch regt sich groß auf. Das ist halt alles so, dass das zum Normalzustand geworden ist. Das heißt, man kann den Menschen alles gewöhnen. Du kannst den Menschen jeden Unsinn gewöhnen, aber alles Teuflische ist überhaupt keine Frage. Wisst ihr, wenn ich das sehe, ich möchte es nur als Vorspann bemerke, in so einer Zeit leben, wie ich das sehe, dann fällt mir Römer 11, 25 ein, wo die Bibel ganz klar sagt, Israel ist Verstockung widerfahren, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird und dann wird ganz Israel gerettet werden. Das heißt für uns, jeder Nicht-Jude ist letztendlich ein Heide. Die Zeit der Heide, unsere Zeit geht zu Ende. Das heißt, die Tür schließt sich. Wir müssen uns bewusst sein, dieser Zirkus, der sich da bei uns abspielt, was wir lange Zeit geglaubt haben, dieses Dahindümpeln ihrer Wohlstandsgesellschaft, wo die Leute verwöhnen, also so der Alte gesagt, nicht mehr wussten, was tun, das ist vorbei. Sondern wir nähern uns der Schnittstelle, wo einfach die Tür zugeht und wo es für die Heide keine Möglichkeit mehr gibt, gerettet zu werden. Ich habe Bibelstelle gefunden, die mir schon öfters zu denken gab. Jeremia 8, Vers 20. Das ist eine Bibelstelle alttestamentlich, die sich natürlich jetzt auf das irdische Israel bezieht, die aber wunderbar passt auf das, was hier sich abspielt. Da sagt die Schrift, die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Was für eine Katastrophe, wenn diese Tür zugehen wird, wenn die Ernte vorbei ist und man ist nicht gerettet. Das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Und ein Szenario, das heißt ein ganzes Umfeld und wie es dazu ging, das ähnlich zu sehen ist, weil die Bibel nämlich im Neuen Testament sagt, das ist ein Musterbeispiel für Errettung. Das hat sich abgespielt im 1. Mose 6 bei der Arche Noah. Wir kennen ja alle die Geschichte in- und auswendig. Ich möchte sie trotzdem heute Morgen lesen, und zwar Kapitel 6 ganz bis Kapitel 7, der erste Vers, um hier ein bisschen vor eine andere Seite mal reinzusehen, was die Bibel eigentlich hier meint. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begangen auf der Erde und ihre Töchter, ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren, das sind die Helden, die von jeher berühmt gewesen sind. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Das ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Noah hatte drei Söhne gezeugt, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah. Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mach dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen lang soll die Arche sein, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen. Eine Elle hoch ganz oben an der Arche sollst du sie ringsherum herstellen. Und den Eingang der Arche sollst du an ihre Seite setzen. Du sollst ihr ein unterstes, ein zweites und ein drittes Stockwerk machen. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem, was lebt, von allem Fleisch, sollst du je zwei in die Arche führen, dass sie mit dir im Leben bleiben. Und zwar sollen es ein Männlein und ein Weiblein sein. Von jeder Art der Vögel und von jeder Art des Viehs und von jedem Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Von allem sollen je zwei von jeder Art zu dir kommen, damit sie im Leben bleiben. Du aber nimm dir von jeglicher Nahrung, die gegessen werden kann, und sammle sie bei dir an, dass ich dir und ihnen zur Speise diene. Und Noah machte es so, er machte alles genau so, wie Gott es geboten hatte. Der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich unter diesem Geschlecht gerecht vor mir erfunden. Oder gerecht erfunden vor mir. Das ist eine erschütternde Erzählung. Wenn wir das Neue Testament reinsehen, einfach um zu sehen, was hat es mit dieser Erzählung, die wir nachher etwas näher ansehen möchten, was hat es mit dieser Erzählung auf sich, wo Gott uns ganz genau berichtet, was hier passiert ist. Wisst ihr, das ist schon erschütternd. Der Mensch ist schon dumm. Entschuldigung, wie ich es mal so sage. Der Mensch ist vernagelt von der Sünde. Die Sünde macht dumm. Die Sünde vernagelt den Menschen. Der Mensch sieht das alles gar nicht. Der Mensch ist ein Traumtänzer. Wisst ihr, wo das herkommt? Nicht, weil der Mensch so unmöglich ist. Er ist vom Sünderfall gezeichnet, sondern es kommt von was anderem. Er hat einen Gegner, den er nicht sieht. Das ist der Teufel. Die Bibel sagt, er ist ein Lichtsengel, der Religion nachahmen kann, der die Anbetung nachahmen kann. Und er ist ein Engel. Die Bibel sagt, er ist der Vater der Lüge. Es kommt daher, weil wir dauernd in der unsichtbaren Welt jemanden haben, der uns anlügt und uns das Gegenteil von Wahrheit erzählt, ohne dass wir es merken. Das ist das Problem. Würden wir hier wachsam sein, und ich denke, ein Gläubiger muss hier wachsam sein, dann glauben wir den Großteil von dem, was wir sehen oder hören, überhaupt nicht. Auch nicht in den Medien, sondern wir sind dann biblisch orientiert. Und biblisch orientiert, sagt die Bibel, die Zeit Noahs und die Zeit des Endes ist ähnlich. Was mir wichtig ist, Hebräer 11, 7, dort sagt die Bibel: Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit des Glaubens. Das heißt, hier haben wir etwas Gewaltiges. Und zwar durch Glaube hat Noah Gott geglaubt, obwohl du weit und breit kein Wasser gesehen hast. Ich weiß nicht, die Bibel berichtet es ja nicht. Das kann man ja schön ausschmücken, aber ich weiß nicht, was die Leute, die Zeitgenossen Noahs, zu ihm sagten. Was sich hier abgespielt hat, weiß ich nicht. Aber hier ist etwas ganz Wichtiges und ich denke, das ist ein Zentraleckpfeiler der Endzeit. Ich muss Entscheidung fällen. Egal hier auch in unserer Mitte, ob jemand gläubig ist oder nicht gläubig ist, ob bekehrt ist oder nicht bekehrt. Aber für die Bekehrten darf es ja gar kein Thema sein. Aber ich muss eine Entscheidung fällen. Und zwar, glaube ich Gott oder glaube ich der Welt? Das ist eine Entscheidung. Wem glaube ich? Glaube ich, dass dieses Buch von Gott gegeben ist, uns Menschen, dass wir die Wahrheit erkennen? Oder glaube ich das, was meine Seele sagt, was meine Psyche sagt, was mir die Wahrscheinlichkeit sagt, was mir die Logik sagt, was mir mein Wunschdenken sagt, was mir die Menschen sagen? Das ist die Frage. Und er sagt hier ganz klar, er hat Gott geglaubt und dadurch hat er automatisch alle, die nicht geglaubt haben, verurteilt. Und die Bibel sagt, weil er geglaubt hat, ist er der Einzige, von dem die Bibel sagt, ich habe dich gerecht erfunden. Er sagt, du bist der Einzige, den ich hier nehmen konnte, weil du warst gerecht, du hast geglaubt. Und in 1. Petrus 3, Vers 10 ist eine ganz seltsame Bibelstelle. Die Bibelstelle ist so, dass du sie fast nicht übersetzen kannst. Und zwar, diese Bibelstelle ist trotzdem sehr tief. Sie sagt hier, praktisch, während in den, ich lese ab der Mitte, in den Tagen Noahs, dort Gott zugewartet, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Also wenn man das jetzt oberflächlich liest, könnte man sagen, wird gerettet durch die Taufe. Das ist natürlich falsch. Und zwar, da steht im Griechischen Antitypus. Und praktisch, Ich kenne auch kein deutsches Wort, das das wiedergibt, aber man könnte sagen, es ist ein Doppelbild. So wie die Arche ein Bild war für die Errettung, ist das, was man in der Taufe darstellt, auch ein Bild für etwas Reelles, für die Errettung. So ist das gemeint. Also sagt die Bibel, es ist ein Bild für die Errettung. Ja, und wenn ihr dann die ganze prophetische Stelle lest, die der Herr Jesus hier den Menschen nahegebracht hat, wo er sie ja gewarnt hat vor dieser Zeit, ist ja interessant, wie der Herr Jesus hier warnt und wie er ihnen hier sagt, was hier passiert ist, wie er letztendlich sagt in Lukas 17, Wie es in den Tagen Noahs zuging, Vers 26, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Und jetzt sieht man etwas, wo er erklärt, was der Normalzustand ist. Sie aßen, sie tranken, sie heiraten, ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und alle vernichtete. Können wir sagen, ist das jetzt schlimm? Essen, trinken, heiraten. Nee, das ist normal. Seht ihr, das ist der Fehler. Der Fehler ist, dass wir glauben, dass das der Normalzustand ist, was heute abläuft. Das ist falsch. Es ist nicht normal. Die Menschen sind nicht normal. Die Regierungen sind nicht normal. Der Zeitgeist ist nicht normal. Es ist gar nichts mehr normal. Es ist vom Teufel letztendlich aufgeheizt. Und wir stecken da mittendrin als Gläubige. Jetzt müssen wir sagen, Herr, was ist normal? Wilhelm Busch hat einmal eine große Frage gestellt. Also manchmal könnte ich bei Wilhelm Busch denken, dass er schon nicht bloß ein Evangelist war, sondern ein Mann, der zu höherem hier auch berufen gewesen wäre. Er sagt zum Beispiel, wer sagt denn, was gilt? Das ist eine der größten Fragen, die es gibt auf diesem Erdball. Wer bestimmt, was gilt? Wer sagt, was Sünde ist? Wer sagt, was strafbar ist? Wer? Gott. Letzte Instanz, Schöpfer Himmels und der Erde, Schöpfer des Menschen, er bestimmt, was Sache ist. Wisst ihr, wir müssen lernen, weil in den Tagen Noahs wird das alles normal sein. Er redet dann auch von Lots Weib, vom Zurückseher, möchte ich jetzt nicht erklären. Er sagt hier ganz klar, wer sagt jetzt, was stimmt? Und jetzt muss ich eine Entscheidung fällen und jetzt komme ich in eine Situation, wie sie letztendlich zur Zeit Noahs, zur Zeit Lot war. Es ist eine Zeit des Endes, eine Zeit, wo eine Katastrophe vor der Tür steht. Nun wissen wir ja alle, die wir Bibelleser sind, dass Gott versprochen hat, dass er die Erde nie mehr mit Wasser auslöschen wird. Nie mehr. Sondern, dass wenn er das nächste Mal die Erde auslöscht, wenn er es das nächste Mal so ein Gericht bringt, dass er Feuer nimmt. Dass es im Feuer sein wird. War schon im atomaren Feuer. Das weiß ich nicht. Die Bibel sagt nichts darüber. Sie sagt bloß, es wird im Feuer sein. Und jetzt sagt die Bibel, es ist wie zur Zeit Noahs. Jetzt muss ich eins ganz nüchtern sagen. Es steht auch im Hebräer über Noah, von Gottesfurcht bewegt, baute er eine Arche zur Rettung aus seines Hauses. Von Furcht bewegt. Zum Wilhelm Busch sind sie gekommen und haben ihn gefragt, wie ist denn das mit dieser Frage, mit jener Frage und hat drum diskutiert. Dann ist der Wilhelm Busch hingegangen und hat zu ihnen gesagt, halt! Beantwortet mir eine Frage. Habt ihr je Angst gehabt vor Gott? Sagt die nein, sagt er. Ende des Gespräches. Ich breche das Gespräch ab. Über die heiligen Dinge, über Gott zu reden, wenn jemand keine Angst vor dem lebendigen Gott hat, ist sinnlos. Und ich denke, hier kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, auch endzeitlich, auch das, was Noah betrifft. Die Bibel sagt ganz klar, der Unterschied von Noah war, dass er Gottesfurcht hatte, er hat Gott gefürchtet und er hat geglaubt und dann kam der entscheidende Punkt. Er machte alles genau so, wie Gott sagte. Das heißt, er hat Glaubensgehorsam gezeigt. Sein Glaube war keine Fiktion, kein Hirngespinst, sondern es war Realität. Er hat es umgesetzt. Nochmals, Gottesfurcht, Glaube und Umsetzer. Eine einzige Einheit. Das war der Weg, den Gott wollte, und das ist das, was Gott uns als Musterbeispiel vorsetzt. In Kolosser 1,13 heißt es, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Versteht ihr? Da war eine Arche und da war ein Noah, der gebaut hat, und die Bibel sagt, irgendwann kam das Gericht und irgendwann hat Gott zugeschlossen. Er sagt, nur Noah war hier von denen, die er als gerecht empfunden hat. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben genau die gleiche Situation. So wie in der Arche die Tür offen war, so ist heute bei uns die Tür in der himmlischen Arche, nämlich zu der Errettung zu Jesus Christus. Das heißt, das Eingefügtwerden in den Leib des Christus offen. Aber wir wissen alle, wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, wird für uns Heiden diese Tür geschlossen werden. Da kann sich keiner mehr bekehren. Es ist zu spät. Und die Bibel sagt nicht in der zentralen Stelle umsonst, eile, rette deine Seele. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Man hat früher gesagt, du darfst die Leute nicht unter Druck setzen. Heute ist ja so, heute darfst du, ich komme in die Gemeinde, du darfst nur 20 Minuten predigen. Oh, welch ein Elend, die arme Seele der Zuhörer könnte ja gestresst werden. Wenn sich aber 20 Stunden Fernseher reinzieht, dass ihnen zu den Ohren rausläuft und die restliche Stunde noch vom PC sitzen, da wird das arme Seele nicht gestresst. Man höre und staune. Also man sieht hier, die Welt ist verrückt. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, eile, rette deine Seele. Sie sagt ganz klar, es gibt ein verloren Gehen, wo du in die Hölle kommen wirst. Und sie sagt bloß, es gibt bloß einen Weg. Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Die Botschaft, die hier von dem Bild Noahs ausgeht, die ist eindeutig. Sie sagt hier, wenn ein Mensch beginnt, Gott zu fürchten, beginnt zu glauben, beginnt aufzustehen und beginnt Gott nachzufolgen, wenn jemand der Herr ernst nimmt, zu welchem Zeitpunkt dann die Wiedergeburt geschieht, das ist bestimmt Gott, das ist sein Werk. Aber wenn ein Mensch hier Gott nachgibt und ernst nimmt und auch das glaubt, was im Hesekiel 18, einem der größten Kapitel über dieses Thema geschrieben steht, wo es ganz klar heißt, die Seele, die sündigt, soll sterben. Wenn man das sieht, dann wird man sich bewusst, da ist ein Problem. Wenn ich nichts tue, fahre ich in die Hölle. Wenn ich gar nichts tue, fahre ich in die Hölle. Die Situation ist so, und ich kann auch jetzt nicht mehr sagen, es wird so bleiben. Das ist das Gute an den Zuständen, die heute herrschen. Selbst die einfältigsten Menschen merken, dass es so nicht bleibt. Ich kann nicht sagen, ja, lass die alle machen, die Politiker sind mir egal. Das ist ja an der Wahlbeteiligung. Ist ja hochinteressant. Dass die meisten Leute sagen, rutscht mir der Buckel runter. Entschuldigung, wenn ich mal so burschikos sage. Die ist das gar nicht mehr interessiert. Wisst ihr, warum die das nicht mehr interessiert? Wenn sie nur noch Lust haben zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Es ist ihnen nur noch wichtig, dass ihnen gut geht und dass sie ihr eigenes Leben treiben. Und merken gar nicht, wie die Bombe um sie herum tickt. Sie merken nicht, wie sich die Wolke am Himmel zusammenzieht und das Wasser oben über den Himmeln, es gibt Wasser über den Himmel, sagt die Bibel, und das Wasser unter den, das drunter ist, hervorbrechen zu lassen. Sie haben nicht begriffen, dass das Zorngericht Gottes vor der Tür steht und ausgelöst wird und diese Erde überziehen wird wie ein Lauffeuer. Das ist das Teuflische, dass die Leute das nicht merken. Gott gibt doch so viele Warnungen rundum, wo die Menschen aufschreckt. Und im Hesekiel 18, 23 sagt er, oder habe ich etwa Gefallen am Tode der Gottlosen? Gott hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Spricht Gott der Herr, nicht vielmehr daran, dass er sich von seinem Weg bekehrt und lebt. Wir müssen das den Menschen sagen und sagen, du bist verloren, du hast keine Chance, du bist ein Gottloser. Wisst ihr, und jetzt, wenn du das einem Bürger sagst, schau mal, Teilfingerbürger, ich weiß, wie kitzlig das ist. Ich sage zu einem Teilfingerbürger, der nicht bekehrt ist, du bist ein Gottloser. Dann wird er wütend, weil er unter Gottlos was anderes versteht. Er meint, ich bin ein unmoralischer Mensch, das stimmt ja nicht. So, ich sage, Gottlos heißt einfach nicht bekehrt. Jetzt sagt die Bibel, wenn jemand nicht bekehrt ist, wenn jemand gottlos ist und diesem Gericht der Hölle verfallen ist, Gott will deinen Tod nicht. Das ist die frohe Botschaft. Das ist ja das, warum das Evangelium eine frohe Botschaft ist, dass Gott den Sünder nicht in der Hölle will, sondern er will ihn gerettet. Und darum kam der Herr Jesus, der am Kreuz von Golgatha diesen schrecklichen Fluch ausgelöst hat und alles getan hat, dass keiner von uns dorthin muss. Aber jetzt kommt das Dramatische. Immer in so Krisensituationen, wie die Zeit Lots, wo Sodom und Gomorra mit Feuer vernichtet wurde, wie die Zeit Noahs, wo die Sintflut alles niedergewalzt hat, wie jetzt, was bei uns vor der Tür steht. Bei uns steht vor der Tür eine ganze Kette von Gerichten. Und jetzt kommt etwas und das ist das, was der Mensch verrückt macht. Und da hat er zu Recht Angst. Wisst ihr, was ich mehr fürchte, wie die Zornschalengerichte, wie die Posaunengerichte? Da gibt's was. Da sagt die Bibel davon, das sind die Donnergerichte. Offenbarung 10, 11, das sind die Donnergerichte. Die sind vor der Wiederkunft Jesu. Und da sagt die Bibel, niemand weiß, was das ist. Gott hat es verboten, es aufzuschreiben. Kein Bibelausleger weiß es. Kein Prophet weiß es. Kein Gesalbter, egal wer über die Erde geht. Niemand weiß es als der Herr allein. Da tickt eine Bombe. Da können Dinge passieren, von denen hast du nicht einmal annähernd eine Ahnung. Die passen da auch kein biblisches Schema rein. Das hat Gott gemacht, dass man nicht rechnen kann. Dass man bereit sein muss, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Darum hat Gott es gemacht. Wisst ihr, wenn ich das sehe, Zornschalengerichte kann ich ganz klar sagen, und auch Posaunengerichte, es stirbt ein Drittel und ein Viertel, insgesamt die Hälfte der Menschheit. Von Israel starben zwei Drittel. Aber die Posaune, was das sein wird, weiß kein Mensch. Keiner. Wisst ihr bloß, bei der letzten Posaune, bei der letzten Posaune wird das passieren. Und vor die Posaunengerichte sind die Donner vorgeschaltet. Entschuldigung, war ein Versprecher. Das heißt, die sieben Donnergerichte weiß niemand. Und das sind praktisch, das ist der Prolog, der Vorspann zu den letztendlich Posaunengerichte, die dann die Entrückung auslösen. Das weiß kein Mensch. Versteht ihr? Drum ist so, wir werden alle nicht merken, dass die siebte Posaune da ist. Das wird niemand merken. So, warum das kein Mensch merkt. Das ganze Endzeitgeschehen wird durcheinander wirbeln nach Strich und Faden, und zwar, weil du die Donner nicht weißt. Wenn du die Donner wüsstest, könntest du ganz genau das Szenario aufschreiben, aber du weißt sie nicht. Darum sind die ganzen Bücher über die Offenbarung, die ganze Studie, die Abläufe aufzeigen, sind eigentlich sinnlos, weil es gar nichts bringt, weil du die Donner nicht weißt. Und solange du die Donner nicht weißt, kannst du keine Chance. Das heißt, da ist ein Überraschungsmoment drin. Und das Überraschungsmoment sagt mir, heute, wenn ihr eure Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Ich war gestern, weil ich meinen Schreibtisch verseuchter Körper manchmal bewegen muss, und das ist auch richtig, war ich auf den Bergen Albstadt. Und das ist interessant. Ich stand oben auf so einem Aussichtspunkt, haben wir die ganze Berge Albstadt angeguckt. Es ist so wunderschön, es ist unbeschreiblich schön. Aber jetzt mit dem Laub, das ist so etwas Schönes, das kann man sich nicht vorstellen. Und dann ist mir plötzlich was eingefallen. Ich hatte mit meinem rechten Auge habe ich eine Stadt gesehen, die heißt Meschstätte. Und dann mit meiner Frau geschwätzt, dann haben wir überlegt, welches Haus gehört wohin, ist das beim Truppenübungsplatz oder wo ist denn das und so. Und dann ist mir eingefallen, was sie denn heißt. Und ich gesagt, ja, du schöne Gegend. Leider hat es da zwei Truppenübungsplätze mit entsprechendem Gerät in Meschstätte und in Städten. Und wenn sie da Atombombe werfen, um auszuschalten, dann werfen sie bei uns. Das ist mir auch wieder klar geworden. Ich denke, wunderschön, bloß, Entschuldigung, wenn sie das ausschalten, dann geht das rucke die Zucke. Da hilft es auch nichts, dass sie jetzt auf dem Hochberg in Taifinger scheinbar diese Beobachtungsstation da abbaut, so hat es geheißen, dass da das aufgegeben wird. Das hilft auch nichts, weil die anderen sind viel zu nahe dran. Es tickt eine Bombe. Und das ist das, wo man sich zuerst dran gewöhnen muss. Es tickt eine Bombe. Und jetzt sagt hier die Bibel ganz klar, Gott will nicht der Tod des Sünders. Das müssen wir dem Sünder sagen. Gott will nicht dein Tod. Er will dich retten. Und er sagt, sobald jemand zum Herrn Jesus kommt und die Vergebung der Sünde empfängt, wird er in ein anderes Reich versetzt. Und wenn er in das andere Reich versetzt wird, das ist die Wiedergeburt, dann ist er in einem Geist zu einem Leib getauft. Dann gehört er zum Leib Christi. Das ist wie wenn jemand in der Arche drin wäre. Und die Bibel sagt, es kommt der Punkt, wo Gott verschließt, wo es zu spät ist, wo man nicht mehr rein kann, wo es keine Möglichkeit mehr gibt, in diese Arche hineinzugehen. Und dann beschreibt ja auch die Bibel, als die Arche zu ist, geht das Chaos los auf dieser Welt. Und genauso wird es sein in der Endzeit. Wenn die Tür der Arche geschlossen ist, wenn der letzte Heide sich bekehrt hat, dann sagt die Bibel, dann wird der Teufel aus dem Himmel rausgeworfen, kommt in der Gestalt des Antichrist auf diese Erde und dann hast du etwas, das noch nie gab. Du hast den Teufel und seine Finsternismächte körperlich auf der Erde und gleichzeitig schlagen die Zornschale Gerichte auf dieser Erde ein von Gott her. Da ist alles, was sich in der Sintflut, sagen wir, rein körperlich ereignet hat, ist da in der geistlichen Welt dagegen. Da ist das alles, was hier körperlich passiert ist, ein Nichts dagegen, was hier auf dieser Erde passiert. Und die Leute sagen, ist euch klar, was kommt? Von wegen. Wenn ich die Kommentare in der Zeitung liest, dann muss ich sagen, oh Elend und Naivität. Was glaubt ihr, wo wir sind? Da kann man sagen, ja, das haben schon viele Prediger passiert, viele haben die Wiederkunft ausgerechnet. Das ist ja falsch. Das ist ja völlig falsch zu rechnen. Du kannst nur sagen, der Herr sagt nur, du sähe die Zeichen der Zeit. Mehr sagt er nicht. Er sagt, sähe die Zeichen der Zeit. Gell? Und natürlich, ich könnte jetzt weitermachen, die ganze Kataloge, Abfall der Christenheit, es geht ja quer durch. Aber wenn wir jetzt uns einfach mal die Zeit Noahs angucken, es ist ein Zustand wie heute. Als der Teufel der Herr Jesus versucht hat und er ihm die Welt erbietet, und da sagt er zwei Wörter. In Matthäus 4 sagt er Kosmos, das Universum. Und in Lukas wo es immer um den Mensch geht. Lukas ist das Evangelium des Menschen. Da wird auch der Herr Jesus seine Menschheit dargestellt. Darum steht dort auch ganz oft nicht Logos, das geschriebene Wort, sondern Rhema, das Wort, das lebendig wurde. Oder das als amtliche Sache lebendig ist. Dass der Mensch zwingt, dem zuzuhören, dass ihn praktisch, dass ihm letzte Grenze setzt. Und in diesem Evangelium des Menschen, dort steht Ökumene. Und Ökumene ist nicht dieser einfache Zusammenschluss der Religionen, sondern Ökumene hat in der Bibel eine ganz andere Bedeutung. Ökumene bedeutet die Machtstruktur dieser Welt. Steht unter anderem sehr oft für das Römische Reich. Das heißt, der Teufel hat die Machtstruktur dieser Welt bis zu der Wiederkunft Jesu in der Hand. Die gibt er, wem er will. Und das ist das, was hier praktisch als Musterbeispiel ist. Es ist wie damals, die Welt ist im Bösen. Man sieht, die Welt ist zur Zeit Noahs durch Finsternismächte verseucht worden, die Welt wird heute durch Finsternismächte verseucht. Wisst ihr, wie kann man denn drauf kommen, dass alle Sünde, die der Herr verboten hat und die viele, viele Generationen, die jahrhundertelang für jeden gläubigen Menschen überhaupt gar keine Frage war, dass das Sünde ist. Wie kann man denn drauf kommen, dass es plötzlich keine Sünde mehr ist, sondern dass sogar Sünde ist, wenn man da dagegen ist? Wie kann da etwas passieren? Das ist ganz einfach. Das ist genau das Gleiche, was zur Zeit Noahs war, sind die Finsternismächte, die auf die Menschen einwirken, die den Zeitgeist prägen. Die Kosmokratoren, die Mächte, die in der Finsternis herrschen, unsichtbar, die prägen den Zeitgeist. Die benutzen die Medien, die benutzen alles, was hier ist, um die Menschen zu verseuchen. Im Äther, würde man sagen, nach altdeutscher Sprache passiert es. Und wenn man sich jetzt das anguckt, es ist brutal. Die Bibel sagt ja, die Welt liegt im Bösen. Wir haben hier in 1. Mose 6, von 5 bis 7 heißt es, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Da beschließt Gott, sie zu vernichten. Aber jetzt kommt doch das Teuflische. Die Bibel sagt hier, die Gedanken sind es, die den Menschen zu dem verleitet. Was sagt Epheser 2, 1 bis 3? Wie schafft der Teufel? Wie arbeitet er? Ganz einfach, über Gedanken. Und ich kann bloß jedem nur warnen, gläubig wie ungläubig, pass auf deine Gedanken auf. Es gibt keine neutralen Bereiche, wo deine Gedanken neutral sind. Du wirst beheizt von allen Seiten. Du wirst vom Teufel beheizt, du wirst vom Irrtum beheizt, du wirst von Irrlehren beheizt, du wirst von Gottlosigkeit beheizt, du wirst von der Lust beheizt. Das alles benutzt der Teufel, wie auf einem Klavier, um deine Gedanken zu infiltrieren. Wenn du dich da nicht wehrst, da hast du keine Chance, du wirst ein Spielball. Jetzt kommt das Nächste. Wisst ihr, das ist das Schlimmste bei der ganzen Sache. Die Bibel sagt, alle Menschen sind Lügner. Wenn ich jetzt so ein ehrliches, zartes Sälchen wäre, das nur leiden muss unter den Ergriffen, dann könnte ich es ja durchschauen. Aber die Bibel sagt, der Mensch ist selber ein Lügner. Und wisst ihr, was der Mensch am Ganzen tut? Am allergernsten. Er lügt sich selber an, indem er sich was vormacht. Und das Entscheidende ist, dass Gott ganz klar sagt, sein Wort ist Wahrheit. Heilige sie in deiner Wahrheit. Es geht alles nach dem Wort Gottes. Das heißt, ich muss mein Denken am Wort Gottes unterordnen und dann sehe ich die wahren Zustände. Und so war es hier auch. Die Bibel sagt ganz klar, die Menschen waren jetzt so böse und der Teufel hat durch die Gedanken die Menschen voll aufgeheizt, hat sie völlig verseucht. Genau das Gleiche, was heute passiert. Und jetzt kommt was Interessantes, Vers 8. Die Bibel sagt, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Und zwar, er wandelte mit Gott. Wenn man jetzt alles zusammenzählt, die Bibel sagt, er hat Gott gefürchtet, er kam zum Glauben, er hat letztendlich Nachfolge betrieben, er hat wirklich dem Herrn gedient. Er hat sich hier verlästern lassen, wahrscheinlich, wissen wir nicht, ich sage nochmal, die Bibel sagt nichts, ich will keine Spekulation. Aber es ist ein Mann gewesen, der hier unendlich als Musterbeispiel dient. Mitte, wenn du nichts ahnst, wenn die Sonne scheint, und es ist wunderbar, wenn du heute wieder auf der Alp drauf gehst, hast du wieder wunderbare Sachen. Bloß, du musst mal mit Leuten reden, die zum Beispiel, ich schaffe ja in Stuttgart, Stuttgart hast einen Kessel, und Stuttgart hat die Fliegerangriffe erlebt. Du musst mal mit Leuten reden, die einen Fliegerangriff erlebt haben. Es gab ja hier auch bei uns Fliegerangriff, nur nicht in Taifingen, weil da war der Hahn, der Atomprofessor. Darum haben die Amis nur Ebinger bombardiert. Das ist interessant. Aber das sind ja kleine Bombardements gewesen. Du musst mal mit jemandem reden, der ein flächendeckendes Bombardement, wie zum Beispiel Dresden oder wie es in Stuttgart war, erlebt hat. Und da hat sich sogar manche Kreise gebildet. Jemand hat dann wörtlich gesagt, jetzt weiß ich, was der Zorn Gottes ist. Und den hast du vorher nicht gesehen. Wisst ihr, wenn die Flieger im Zweiten Weltkrieg noch die Christbäume runtergeworfen haben, das war eine Phosphorleuchte, um ihre Ziele zu markieren, hat das vielleicht sogar noch schön ausgesehen. Aber spätestens, wenn die erste Phosphorbombe und Splitterbombe gefallen ist, dann war es vorbei. Das heißt, es kann alles so schön sein. Der entscheidende Punkt bei Noah und bei der Arche war, er hat, obwohl alles friedlich war, kein Wasser da war, gar nichts da war, alles friedlich war, hat er Gott geglaubt. Er hat geglaubt, das kommt. So wie die Altvorderen geglaubt haben, dass Israel einen Staat gründet, wo kein Mensch es sich vorstellen konnte. Ihr müsst die alte Schriften lesen, vor 1948. Da gab es genügend Glaubenshelden, ein Busermann, ein Prediger von der Freien Evangelischen Gemeinde damals. Die haben ganz klar gesagt, Israel wird einen Staat gründen. Die haben das gewusst von der Prophetie her. Und so wissen wir, das Verderben steht vor der Tür. Das wissen wir. Jetzt geht Noah hin und jetzt erklärt ihm Gott etwas. Dieses völlige Verderben, Vers 11, das war der Grund. Die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und er sagt dann, es sitzt im Fleisch. Versteht ihr? Und das Fleisch werden wir erst los, wenn wir entrückt werden. Und jetzt sagt die Bibel ganz klar, in dem Moment, wie ein Gläubiger, der mitten drin ist, in diesem Dreck sich bekehrt, in der Sekunde seiner Bekehrung, wenn das Blut Jesu ihn wäscht, passiert etwas. Er wird in einem Geist zu einem Leib getauft. Er ist körperlich noch da, ist aber innerlich nicht mehr da. Er ist nämlich in die himmlische Orte versetzt, mit Christus. Weil er zum Leib des Christus gehört, ist er mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. Das heißt, er kann jetzt von seinem Herz durchs Blut Jesu, Hebräer 10, 19, in dieser anderen Welt leben und sich hier die Speise, hier die Erleuchtung, hier das hole, was er braucht. Dazu hat Gott auch die Heilige Schrift gegeben. Und dann siehst du plötzlich die Welt ganz anders. Du bist ein Fremdkörper. Fremdkörper werden dem Organismus immer angegriffen. Aber es muss uns klar sein, wir sind Fremdkörper in einem Organismus, der völlig verderbt ist und den Gott auf kurz oder lang richten wird. Jetzt muss ich entscheiden, was tue ich. Jetzt gibt es natürlich immer, und der Teufel ist ja raffiniert, wenn er jemanden nicht in der völligen Gottlosigkeit und Sünde halten kann, dann treibt er ihn auf der anderen Seite ins Extrem. Die Bibel sagt ganz klar, du musst jetzt auf das alles reagieren, und zwar vollkommen normal. In 1. Korinther 7, 29, mit das wichtigste Stückchen über Endzeit, sagt er ganz klar, und die da diese Welt gebrauchten, als gebrauchten sie sie nicht. Und die verheiratet sind, als wären sie gar nicht verheiratet. Das heißt, ich muss mich ganz nüchtern sachlich benehmen, muss mir aber bewusst sein, das ist alles nicht das Wesentliche, Wirklichkeit diene ich dem Herrn. Wenn hier alles weggeht und alles kaputt ist, dann ist es halt so. Wieso? Und müsst das nüchtern sehen. Es gab Zeiten, da hast du immer mit rechnen müssen, dass du Märtyrer wirst, dass du stirbst. Bei uns ist es jetzt gerade nicht so. Das hat nur mit dem zu tun, dass wir zufällig auf einem Landstrich leben, der wohl zum Herzstück des antichristlichen Reiches gehört, zu Europa. Und das jetzt gerade nicht wie die anderen Völker drumherum schon bald, sagen wir mal, jahrzehntelanges Erleben müssen, nämlich eine furchtbare Verfolgung haben. Jetzt muss ich nüchtern sagen, was muss ich tun? Wenn ich realistisch bin, ich muss hingehen und sagen, was lerne ich aus dem Arche Noah? Wenn jemand in unserer Mitte ist, der nicht gläubig ist, dann musst du etwas lernen. Du musst dir ganz bewusst sein, was Gott dir hier zeigt. Er zeigt dir zwei Dinge. Er zeigt dir, das Gericht ist vor der Tür und es wird unweigerlich kommen, es kam immer. Und es gibt nur eine Möglichkeit der Rettung, Arche. So sagt er heute, das Gericht steht vor der Tür. Es gibt nur einen Weg zu Gott, nur einen Weg der Rettung, Jesus Christus. Du musst den Herr Jesus finden. Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Nur durch Jesu Blut kann man gerettet werden. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Hat Menge in seine Bibel reingeschrieben, hat er recht gehabt. Das heißt zu Deutsch, wenn ich ungläubig bin oder halbgläubig oder dreiviertelsgläubig oder 10% gläubig, oder es fällt bloß 1%, dann muss ich gucken, dass meine Stellung vor Gott sauber ist, dass wenn Gott die Tür zumacht, dass ich drin bin. Ich habe mal eine Predigt gehört vor Jahren, die hat auch mich getroffen wie ein Keuleschlag, aber ich war gerettet, aber ich war nicht in Ordnung mit Gott. Da hat der Prediger gepredigt über die Trittbrettfahrer bei der Arche Noah, das gibt's. Leute, die stehen auf dem Trittbrett, die stehen sogar zwischen der Tür, die sind vielleicht schon halb drin, dreiviertels drin, aber sie gehen nie ganz rein und bleiben drin, das ist ein Riesenproblem. Und ich muss mich entscheiden, ob ich da rein will oder nicht will. Man geht unter. Jeder, der nicht ganz rein geht, geht unter. Wenn man halb rein geht, geht man unter. Das Halbe bringt mich um. Wir Gläubige. Für uns hat er hier eine besondere Lektion erteilt. Und ich denke, das ist für mich etwas vom Faszinierendsten. Er sagt ihm ja in Vers 18, aber ich will mit dir einen neuen Bund, mit dir meinen Bund aufrichten. Wir haben den neuen Bund in Jesu Blut. Wir haben genauso einen Vertrag mit Gott. Und jetzt, wenn man die Arche mal schattenbildlich näher so untersucht, dann stellt man ein paar ganz interessante Dinge fest, die jetzt für uns Gläubige, die wir drin sind, von riesiger Bedeutung sind. Er sagt hier in Vers 14, mache dir eine Arche aus Tannenholz. Eine, kein zweites. Es gibt keine zwei Heilswege. Wisst ihr, kommen die Israel-Freunde und sagen zu mir, ja, ein Jude, der die Alja vollzieht und der Jesus nicht findet, nach Israel zurückkehrt, wird gerettet sein. Entschuldigung, falsches Evangelium. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur eine Tür. Durch diese Tür muss jeder, wenn er gerettet werden will, eingehen. Aber es gibt keinen zweiten Weg. Man kann nur gerettet werden durch Jesu Blut. Gott will, dass alle gerettet werden, aber der Weg ist exklusiv. Nur dort. Das nächste, was die Bibel sagt, du sollst sie machen, die Arche. Und jetzt erklärt er ihm, wie. Er sagt, du sollst sie, Vers 14, innen und außen mit Pech, das war so eine Form von Asphalt, von Druckasphalt, du sollst sie innen und außen mit Pech überziehen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Versteht ihr? Die Bibel sagt praktisch, das Völkermeer rast. Und sie vergleicht die Gemeinde auch in den Gleichnissen und in den Erzählungen vom See Genezareth, auch mit der Arche Noah, wie wenn die Gemeinde das Schiff wäre, das hier in diesem Völkermeer drin ist. Jetzt sagt er ganz klar, Offenbarung 17, Vers 15, Wasser heißt in der Bibel Welt, heißt in der Bibel Menschen. Natürlich bedeutet es auch Wasser des Lebens, je nach Kontext. Aber das wilde Wasser ist immer das Völkermeer, das seinen Dreck ausschäumt. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, wenn man in der Arche ist, dann hat die Arche ein Prinzip. Und zwar, sie ist innen und außen ist sie mit Pech wasserdicht gemacht. Versteht ihr? Und jetzt kommen wir zu uns. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes, wenn wir gerettet sind. Aber wir müssen etwas tun. Wir müssen das Gleiche tun wie bei der Arche. Wir müssen eine doppelte Absonderung vollziehen. Und jetzt kommen wir zu was ganz Teuflischem. Ich habe gestern ein Telefongespräch gehabt. Ich habe mich wahrscheinlich versündigt, weil ich nicht mehr zurückhalten konnte, zu sagen, was ich gerade gedacht habe. Es gibt eine äußere Absonderung, die wunderbar ist nach außen, wo alles korrekt ist, wo man alles macht, so wie es richtig ist, aber innerlich ist keine Absonderung passiert. Der Mensch lässt sich immer noch verformen und von bestimmten Äußerlichkeiten blöffen, ohne zu ahnen, dass Gott zuerst einmal die innere Absonderung will und von der inneren Absonderung soll dann die äußere Absonderung kommen. Ich habe da jetzt einen Fall gehabt, da ist noch von der äußeren Absonderung her ist das Recht, von der inneren Absonderung her Sodom und Gomorra, anders kann ich es nicht nennen. Unfassbar, wenn ich es nicht schon ein paar Mal erlebt hätte, hätte ich es gar nicht geglaubt. Die hat gesagt, sie lügen mich an. Aber ich habe das nicht gesagt, weil ich habe es ja ein paar Mal selber erlebt. Und die Bibel sagt jetzt hier was ganz Einfaches. Sie sagt, du musst diese Arche produzieren und du musst sie innen und außen musst du sie absondern. Die Arche entsteht aus Tannenholz. Holz ist auch das Material, wo die Stiftshütte gegründet wurde. Jetzt müssen wir einfach nochmal die Bildersprache der Bibel sehen. Holz ist ein Bild für das Wesen des Menschen, für den Mensch. Das heißt, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft. Wir Gläubige als Gesamtheit bildet die Arche Noah. Steht ihr mir mal? Die Tür ist der Herr Jesus. Du gehst durch den Herr Jesus ein und gehörst dann zu seinem Leib. Da bist du in der Arche drin. Aber diese Arche, dieses Holz, ist ein Bild für die Gläubigen. Genauso der Tempel des Heiligen Geistes besteht aus lauter einzelner Steine. Jeder Gläubige ist ein Stein. Wir sind der Tempel. Natürlich ist der ganze Tempel ein geschaffenes Werk Jesu Christi. Er allein tut es. Aber er besteht aus einzelnen Gläubigen. Und jetzt muss ein einzelner Gläubiger, wenn er zu dem Material des Tempels gehört oder zum Material der Arche gehört, muss er innerlich und äußerlich abgesondert sein. Wenn er das nicht tut, hat er keine Chance. Ich muss mich zuerst innerlich absondern. Versteht ihr? Ich kann mit meinem Äußeren vollständig zum Ausdruck bringen, dass ich mit der Welt nichts zu tun habe. Das gab es ja früher. Von der Frisur bis zu allem war alles perfekt geregelt. Aber jetzt passt auf, das ist nicht falsch, aber trotzdem ein Trugschluss. Und zwar in 1. Johannes 2, Vers 15 heißt es, habt nicht lieb die Welt. Und ich hätte jetzt erwartet von meinem etwas primitiven Denken, da steht Phileo, liebe sie nicht mit seelischer Liebe. Das steht da aber nicht, da steht Agapao. Was das heißt? Ihr kennt die Definition von Agape. Jemand sucht für einen Dritten mit einem unverbrüchlich festen Wille, egal was es den anderen oder mich kostet, das Beste für den Dritten, auch wenn es ihm wehtut. Und jetzt nimmt die Bibel das und sagt, du darfst die Welt so nicht lieb haben. Du darfst nicht das Beste der Welt suchen. Du darfst nicht weltlich denken, du darfst sie nicht lieb haben, noch das, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, soll ich die Liebe des Vaters nicht in ihm. Parallelstelle, 1. Korinther 7, 29 und folgende, benutze die Welt, als wäre sie gar nicht da. Wisst ihr, jetzt kommen die zwei Extreme, jetzt hat er eine, das ist Gnostik, Dualismus, Trennung. Wir können die Welt nicht trennen, wir sind in der Welt, nicht von der Welt. Jetzt hat der eine, hat gesagt, ist sowieso egal, ich kann machen, was ich will. Und der andere hat sich vollkommen gesetzlich und radikal und extrem und vollkommen hirnrissig, Entschuldigung, wenn ich das sage, abgesondert. Es ging dann so weit, dass in Gemeinde sogar der alte Patriarch gesagt hat, ein wahrer Gläubiger heizt mit Holz. Heute hätten wir wieder recht gegeben, aber es ganz andere Gründe. Ihr versteht? So, wie kann das gehen? Wenn ich alles sehe, was die Gläubiger mir sagen, was ein Gläubiger nicht macht, und ich gucke in der Bibel, wo das steht, dann geht es mir immer kalt der Buckel runter, weil ganz viel gar nicht geschrieben steht. Wisst ihr, das ist letztendlich der Trend. Diese innere Absonderung wird entweder ganz extrem betrieben, nach links, oder ganz extrem betrieben nach rechts. Und beides ist falsch. Sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Du sollst dich vernünftig absondern. Jetzt erklärt sie, wie das geht. 1. Petrus 2, 11. Das heißt, ich soll die Welt wohl benutzen, soll sie aber nicht lieb haben. 1. Petrus 2, 11. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleugnen, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen im Tage der Untersuchung. Wisst ihr, ich hab das vor kurzem wieder erklärt. Das ist einfach etwas, was der Mensch nicht versteht. Die Bibel sagt zum Beispiel bei bestimmten Dingen nicht, du darfst sie gar nicht, sondern sie sagt immer, wo die Grenze ist. Bei anderen Dingen sagt sie wieder ganz klar, gar nicht. Zum Beispiel, ich habe es jetzt erklärt in der Gemeinde, da waren die Gläubiger waren ein bisschen aufgeschreckt und habe ihnen das mit dem Götzeopferfleisch erklärt, dass das heute auch gibt. Ein Kebabstand, wenn je nachdem, wie der, wo der verkauft, strukturiert ist, hast du dann ein Götzeopfer oder du hast keins. Aber da sagt die Bibel, wenn dir das nichts ausmacht, von deinem Gewissen her versündigst du dich gar nicht. Du kannst es essen. Ich werde in die Verlegenheit nicht kommen, weil ich es nicht mag. Das sind bestimmte Schutzfunktionen. Aber wenn ein anderer jetzt das isst und ein schlechtes Gewissen kriegt, versündigt er sich. Das heißt, wir müssen einfach sehen, die Bibel sagt, du sollst das alles, was die Welt prägt, nicht lieb haben, aber du kannst es benutzen. 1. Korinther 7, in den Bereichen, wo Gott es erlaubt, solange du frei bist davon. Jetzt kommen wir so weit wie die Hutterer, die keine Autos fahren, die bloß Pferdekutsche fahren. Und da gibt es zwei Richtungen. Die eine sagt, der Knopf ist Sünde, du brauchst das Häklein. Und der, wo das Häklein hat, sagt zum anderen, du stehst nicht richtig vor Gott, so weit kommst du denn? Gell, und dann haben sie eine Telefonzelle, ich habe das selber gesehen, ein Bild. Da hast du eine Telefonzelle, das ist außerhalb dem Areal von den Hutterer. Gell, das ist ja auch klar, sie können das nicht leben, aber sie sagen, wir haben keine. Und dann gehst du einen Meter raus in die Telefonzelle, die nicht zu dir gehört, nimmst deinen Hörer und telefonierst. Ihr begreift, was ich meine. Dieses geteilte, heuchlerische Herz. Ich muss begreifen, wie soll ich mich innerlich absondern? Das sagt die Bibel ganz klar. Du kannst dich dieser Welt nicht entziehen in ihrer Grundstruktur, aber du darfst sie nicht lieb haben. Und du darfst letztendlich nichts an dich ranlassen, was gegen deine Seele streitet. Das heißt, du musst der Sünde aus dem Weg gehen. Und es gibt viele Dinge, die sind an und für sich keine Sünde. Aber je nachdem, was du für eine Haltung dazu einnimmst, wird es zur Sünde. Essen, Trinken, Freizeit, Sexualität. Ich könnte hunderte Sachen sagen, die von Gott so gegeben sind. Wenn man die im biblischen Sinne benutzt und sein Herz nicht dran hängt und es nicht lieb hat in falscher Weise und das, was gegen die Seele streitet, ausschält durchs Kreuz, durch die laufende Reinigung durchs Blut und durch Fliehen von sündhaften Dingen, dann ist es keine Sünde. Dann kannst du als normaler Mensch leben in der Welt und du hast eine gesunde, eine normale, eine vollkommen saubere Absonderung. Was die Bibel denn aber sagt, sobald es zur Sünde kommt, 1. Korinther 5, das berüchtigte Kapitel, berüchtigt nicht, weil es der Herr so dargestellt hat, sondern berüchtigt wegen den Leuten, die da drin sind. Da sagt er, wenn dann eine offene Sünde völlig zutage tritt und es ist jemand ein Glied dieser Gemeinde, dann musst du ihn hinaustun. Es gibt es auch. Dass man wegen bestimmter Sünde, da ging es um eine Sünde, die schon unmoralisch Richtung fast Blutschande gegangen wäre, zumindest Verwandte. Katastrophe. Also nicht Blutschande, sondern verwandte Sünde. Und das siehst du. Und das Nächste, was die Bibel sagt, wenn du eine Sünde hast, dann musst du zu dem hingehen und musst ihm sagen, unter vier Augen, du hast gesündigt. Ich habe jetzt einen Fall, wo jemand wieder, das ist für mich so ein Gräuel, wieder jemand hingeht und die Gerichte bemüht wegen Gläubigen. Und da geht es sogar um geistliche Dinge. Da waren die römischen Prokuratoren und die römischen Herrscher waren gut, die hatten alle rausgeschmissen, die Juden, wenn es um das ging. Ich hoffe, dass die Richter das bei uns auch machen. Weißt du, wenn du aneinander gehst, gläubig und vor Gericht, wegen zum Beispiel geistlichen Fragen oder geistlicher Haltungen, da sträuben sich mir die Haare. Sondern die Bibel sagt ganz nüchtern, du musst vernünftig sein. Du lebst vor Gott in Christus. Du darfst die Welt nicht lieb haben, aber du benutzt sie. Du musst alles ausschalten, was gegen deine Seele streitet, was aber nicht gegen deine Seele streitet, da ist auch kein Problem. Und hier beginnt's. Mich hat einmal ein Mädchen gefragt, auf einer Freizeit, darf ich Karten spielen? Aber ich hätte das leicht beantworten können. Nee, ich habe sie mal angeguckt, das war so eine typische Hinterherläuferin von Predigern. Dann habe ich zurück gesagt, du, ich sag dir das nicht. Frag den Herrn. Und dann ist sie davon gegangen und hat geschimpft. Das war lustig. Sie hat so laut geschimpft, dass ich nur gehört habe. Und sie hat immer gesagt, jetzt weiß ich es erst nicht. Und genau das will der Herr. Er will gar nicht, dass du auf Menschen hörst. Er will nicht, dass du nach deiner Seele gehst. Sondern er will, dass du vor Gott in Christus alles klärst. Und wenn du dann vollkommen mit einem wirklich ehrlichen Herzen sagen kannst, Herr, komme bald, so wie ich jetzt bin, könntest du mich sehen, an jedem Platz, an jedem Ort, jeden meiner Gedanken. Dann hast du kein Problem. Dann hast du genau das getan, was hier ist. Aber es gibt viele Leute, die sich ganz radikal äußerlich und auch mit Akribie und mit bestimmten Lehren absondern und in Wirklichkeit gegen das furchtbar verstoßen. Es kommt nur darauf an, dass ich innerlich vor Gott in Christus die richtige Haltung habe. Das kann jeder nur für sein persönliches Leben vor Gott selber klären. Und das führt natürlich dann auch dazu, je nachdem, was innerlich passiert, was äußerlich dann an Absonderung geschehen muss. Und da sagt jetzt 2. Korinther 6, 14, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Also nochmal, die Arche war in und außen verpicht. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial lieber ein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Jetzt kommt die doppelte Absonderung. Ich will in ihnen wohnen, da geht es um die innere Absonderung, und unter ihnen wandeln, das ist die äußere Absonderung. Und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen. Ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches. Das hat sehr stark mit der äußeren Absonderung zu tun. Und des Geistes, das hat sehr stark mit der inneren Absonderung zu tun. Zur Vollendung der Heiligkeit, nicht der Heiligung, der Heiligkeit in Gottes Furcht. Und da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Wenn ich innerlich die richtige Haltung einnehme, dann werde ich nach außen auch die richtige Haltung haben. Und da gehört zum Beispiel eines dazu. Wisst ihr, in Matthäus 5, Vers 43 sagt die Bibel, liebet eure Feinde. Wenn ich jemand auf die linke Wange schlägt, dann halt ihm die rechte hin. Das gilt im Verhältnis zu Ungläubigen. Aber im Verhältnis zu Gläubigen sagt sie, was völlig anderes. Das heißt, ich muss jetzt biblisch lernen, wo muss ich Lamm sein und wo darf ich kein Lamm sein. Zum Beispiel sagt er, wenn sich jemand an dir versündigt, dann musst du zu ihm hingehen. Du darfst nicht vor Gericht gehen. Wenn ein Gläubiger sich an dir versündigt, dann geh zu ihm und sag, du hast dich versündigt. Wenn er nicht hört, nimm einen Zeuge mit, der zuverlässig ist, dem man vertrauen kann, und halt es ihm unter vier Augen vor. Wenn er immer noch nicht hört, dann sag es der Gemeinde. Wenn dann derjenige immer noch nicht hört, dann sagt die Bibel nicht, dann geh vor Gericht, sondern sie sagt was ganz Einfaches. Dann halte ihn für einen Heiden, dann tue, wenn er nicht gläubig wäre. Wisst ihr, wenn ich die Sachen alle biblisch halte und mein Herz ist so, ich habe nicht lieb die Welt, benutze aber die Welt. Ich bin letztendlich so, dass ich alles, was meine Seele schädigt, als Sünde, weise ich ab durchs Kreuz. Dem gehe ich aus dem Weg. Ich fliehe der Sünde. Wenn ich so gehe und dann ganz normal lebe als normaler Mensch, dann werde ich diese innere und äußere Absonderung vollständig tun. Und da steht auch drin, wandelt mit Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Das heißt, wir sollen der Zeugnis geben, dass wir kein Anstoß sind. Wisst ihr, und jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig, eine fanatische Evangelisiererei im Sinne von, dass man bloß auf die Leute losstürzt, die ist genauso falsch, lehrt die Bibel an keiner Stelle. Die Stellen müsst ihr mir mal zeigen, wo die Bibel das lehrt. Sondern sie sagt was ganz anderes. Sie sagt, du musst so innerlich und äußerlich abgesondert sein, so ein Leben haben, so eine Qualität, dass du nach draußen Zeugnis geben kannst. Dass sie, wenn sie Rechenschaft fordert, dass du Zeugnis geben kannst. Aber sie müssen Rechenschaft fordern. Also musst du so leben, dass die Rechenschaft gefordert ist. Wobei natürlich das nichts mit zu tun hat, dass man praktisch evangelisiert und predigt und alles. Bloß mit Niveau, ihr versteht. Ich hatte eine Kollegin, die hat zu mir gesagt, wo ich gläubig war, oh Karl Hermann. Ich habe gesagt, was ist los? Sagt sie, die Gläubiger kommen immer zu mir und meiner Mutter heim. Ich sage, und? Die war geil abgeneigt. Dann sagt sie, wenn ich aber sehe, wie die sind, es hat sich mir eingebrannt. Sie hat gesagt, wenn ich sehe, wie die sind. Wenn die was anderes gesehen hätte, hätte sie das evangelistische Zeugnis angenommen. Versteht ihr, was ich meine? Ich sage nicht, man soll nicht evangelisieren, sondern man soll evangelisieren mit einem Leben, das so ist, dass man Ja dazu sagt. Ich bin ganz einfacher Charakter, auch im Geistlichen. Ich lasse mir von jedem was sagen, den ich ernst nehme. Ich lasse mir von jedem was sagen, den ich sehe, dass er wirklich ernstlich das, was biblisch ist, auch tut. Wenn er es nicht tut, ich denke, dass der Großteil der Menschheit so reagiert. Dass er einfach, wenn er sieht, dass was echt ist, nimmt er es an. Wenn er sieht, dass Spielerei ist, lässt er es bleiben. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen den Menschen draußen zeigen, dass wir echt sind. Das ist manchmal gar nicht einfach. Wisst ihr, wenn der ungläubige Teil daneben ist, das ist schon schlimm genug. Aber ich habe genug Seelsorgefälle gehabt, wo der gläubige Teil daneben war, der die Sünde begangen hat. Katastrophe. Da habe ich auch keinen Rat mehr gewusst. Da habe ich gesagt, was willst du noch tun? So wie die Bibel sagt, wenn du gegen Gott sündigst, Hiob, hast du dann noch einen Fürsprecher? Nee, du musst mit Gott regeln. Wisst ihr, und das ist das, was diese innere und äußere Absonderung ganz einfach bewirken soll. Dass wir in Ordnung sind mit Gott und Menschen, dass wir letztendlich uns auch Unrecht tun lassen, dass wir die Gläubigen gegenüber vollkommen dieses Bild des Gläubigen aufrichten, bei den Ungläubigen genauso, aber die zwei Bilder sind unterschiedlich. Bei Ungläubigen muss ich mir alles gefallen lassen, bei Gläubigen nicht. Das ist ein Unterschied. Ich schließe niemanden aus der Gemeinde aus, den ich für ungläubig halte, muss sagen, Entschuldigung, was will der? Der kann ja gar nicht anders. Aber wenn jemand sagt, ich bin ein Bruder, ich bin gläubig, ich bin ein Gotteskind, der fällt in Sünde und es ist eine Sünde, die man messen kann, dann muss ich ihn verwarnen, notfalls zurechtweisen und alle Stufen der Gemeindezucht einleiten. Haben wir immer getan. Ich kann aber nicht einfach hingehen und das alles vermischen, die zwei Bereiche, sondern ich muss niveaumäßig sein. Dort, wo Gott sagt, innere Absonderung, mache ich innere Absonderung. Wo er sagt, äußere Absonderung, mache ich äußere Absonderung. Es gibt einen Punkt, wo Gott sagt, du musst einfach innerlich so und so und so reagieren. Du musst zum Beispiel manchmal jemanden schneiden, manchmal musst du jemanden rauswerfen. Ganz klar, schneiden und rauswerfen ist ein Unterschied. Also die Bibel ist hier nüchtern sachlich und sie sagt auch ganz klar, wenn das jemand sieht, wenn die Welt das auch sieht, auch wie das untereinander läuft bei den Gläubigen, dann wird sie uns ernst nehmen und dann ist diese innere und äußere Absonderung, wird ziehen. Aber sie hat noch eine zweite Komponente. Durch dieses Pech oder durch diesen Asphalt kommt kein Wasser rein. Wenn du als Gläubiger dich so benimmst, kommt das Wasser der Welt nicht in dein Herz. Du lässt es draußen. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass das Wasser der Welt nicht mein Herz überflutet. Und dazu muss ich mich innerlich absondern, wo es Gott sagt. Jetzt kannst du sagen, sag doch endlich, was ist innere Absonderung? Ich muss sagen, nein, kann ich nicht, weil du das mit Gott selber ausmachen musst, aufgrund von diesen Bibelstellen. Ich kann Dinge tun, die kannst du nicht tun, für dich wäre Sünde. Und du tust Dinge, die kann ich nicht tun, weil es für mich Sünde wäre.
Das sind die Ermessensspielräume. Da gibt es aber Dinge, die sind für mich und für dich, weil es in der Bibel klar geschrieben steht, Sünde. Und die dürfen wir beide nicht tun. Aber es gibt so einen Bereich, wo das Gewissen entscheiden kann. Das musst du mit Gott ausmachen. Und dann aus dem raus musst du äußere Absonderung praktizieren. Und er sagt hier, was hat Christus mit Belial zu tun? Zum Beispiel verbietet das griechische Wort ist ein Wort, das auf einem hebräischen, aramäischen basiert. Das sagt ganz klar, keine Lehr- und keine Ehegemeinschaft. Also das heißt, die Stelle verbietet, einen Ungläubigen zu heiraten. Wenn du jetzt aber einen Ungläubigen geheiratet hast, dann musst du ihn ertragen, dann musst du ihn versuchen zu gewinnen. Und nicht, dass daher die Ungläubigen zu mir kommen und sagen, wer, wenn mein gläubiger Teil, nur auch anders wäre. Versteht ihr? Das gibt es natürlich. Also ihr merkt, da geht es um Niveau bei der Arche. Wenn wir zurückgehen in 1. Mose 6, dann sehen wir wieder hier sehen wir eine zweite Ebene. Er sagt nicht nur, du sollst sie in und außer mit Pech vollziehen, sondern sie wird 300 Ellen lang sein. 6 ist die Zahl des Menschen. 50, Pentekoste, ist das Wort für Pfingste. Das heißt, die Gemeinde wird geschaffen durch 6 mal 50, 300. Der Mensch wird vom Heiligen Geist in einem Geist zu einem Leib getauft, so kommen die Arche rein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es um dahin geht. Du musst den Leuten sagen, es sei denn, dass du von Neuem geboren wirst, dann wirst du nicht in den Himmel kommen. Wieso muss die Leute sagen, hast du den Heiligen Geist? Wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Ich muss ihnen sagen, Bekehrung hat ein Niveau. Du musst wirklich dich von der Sünde wegkehren, musst den Herr annehmen. Und die Schrift sagt jetzt, diese Arche wird 50 Ellen breit sein, wieder 50. Bild für den Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist ja der vom Gewissen her die Breite meines Tuns und Seins bestreitet. 30, das ist letztendlich das, was in die Höhe geht, 6 mal 5. 5 ist die Zahl der Gnade, 6 ist die Zahl des Menschen. Das heißt, durch die Gnade Gottes kann ich mich zum Herrn Jesus hinaufversammeln, durch die Gnade Gottes kann ich mit ihm Gemeinschaft haben. Und das alles ist so, dass es ausgerichtet ist auf eine einzige Lichtöffnung. Das heißt, diese Arche, die Leute, die in der Arche sind, werden bloß von einer einzigen Seite bedient, von oben. Das heißt, ich habe immer meine Weisheit von Gott. Heißt nicht, dass ich dann in der weltlichen Schiene dumm sein muss oder unwissend sein muss. Sagt doch gar nichts. Aber die Weisheit, wie ich alles zu sehen habe, hole ich durch diese Lichtöffnung. Dort kriege ich das Licht, dort kriege ich die Erleuchtung, dort kriege ich die Klarheit vom Herrn. Und gleichzeitig ist mir bewusst, es gibt bloß einen Eingang, sagt Vers 16. Einen Eingang. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Ich möchte es nochmal betonen, wer der Herr Jesus nicht findet, geht verloren. Er fährt in die Hölle, er hat keine Chance. Es gibt bloß eine einzige Tür und die Tür heißt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Und dann musst du nur die Leute sagen, ihr müsst nur das Kriterium erfüllen. Da kommt jemand zu dir und sagt, ich habe alle meine Sünden bekannt. Sag ich, steht nicht der Bibel, dass man durch Sünde bekennen gerettet wird. Sondern der Bibel steht, dass du wirst gerettet, indem du wiedergeboren wirst. Wisst ihr, da gibt es diese Lehre, die sagen, nur wenn du zum Beispiel in Zunge redest, haben wir früher gehört, dann wirst du entrückt und los. So. Das ist alles sind falsche Heiligungslehre. Alles falsch, alles Fälschung. Sondern ich werde gerettet, wenn ich den Heiligen Geist habe. Ich bin in der Arche, wenn ich in einem Geist zu einem Leib getauft bin. Ich bin ein Gotteskind. Und dann sagt die Bibel, wenn du drin bist in dieser Arche, dann sondere dich ab, innerlich und äußerlich. Dann geh hin und nimm das Wesen der Gemeinde wahr. Dort sind nur Wiedergeborene. Das sind Leute, die vom Heiligen Geist getrieben werden. Und sie werden durch die Gnade Gottes hineinversetzt, dass sie Gott dienen können. Und dann kommt etwas Gewaltiges. Du sollst dir ein unterstes, ein zweites und ein drittes Stockwerk machen. Das heißt, diese ganze Arche ist unterteilt, so wie der Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht, so ist sie unterteilt. Und die Bibel kennt ja das Vorhof, Heiligtum Allerheiligstes. Sie kennt 30 Frucht, 60 Frucht, 100 Frucht. Sie kennt das Stadium Baby, Jüngling, Erwachsener, Vater in Christo. Das heißt, da gibt es ein Wachstum. Du kommst als Baby in dieser Arche auf die Welt. Du bist im unteren Stockwerk. Wenn du dann treu dem Herrn dienst, wirst du wachsen, du kommst ins mittlere Stockwerk. Wenn du noch treuer dienst und ganz klar auch die Reife und Erziehungsprozesse Gottes an dir geschehen lässt, bist du irgendwann im dritten Stockwerk und dann bist du erwachsen in Christus. Das ist eigentlich nur ein Bild, aber es ist hochinteressant. 3 Stockwerke, genauso sollen wir geheiligt werden nach Geist, Seele und Leib. Wenn ich nur das tue, was ich vom Geist her, von der Gesinnung her erkenne und mein Seelenbereich bleibt offen, dann werde ich 30-fältig Frucht bringen. Wenn ich aber geheiligt lebe, mit Christus gekreuzigt, mich innerlich und äußerlich absondere, dann werde ich 60-fältig Frucht bringen. Wenn sich das nur äußert, dass mein ganzes Tun von dem geprägt wird, auch der Leib, dann bringe ich 100-fältig Frucht. Versteht ihr, das ist alles organisch. Ich habe Reganzes. Das sind die Regeln dieses Reiches Gottes. Und 1. Mose 6, 17 sagt dann ganz klar, weil es wird ein Gericht geben über die ganze Erde. Und jetzt sagt die Bibel vor Noah in Vers 22, er machte alles genauso, wie Gott es ihm gesagt hatte. Er hat die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, hat er erkannt. Er hat den Namen des Herrn angerufen, er kam zum biblischen Glauben, er wandelt mit Gott. Und jetzt muss man für die, die das nicht versteht, von der Arche her sagen, Vers 16, Schlussvers, Gott, der Herr, schließt am Schluss zu. Der Herr schließt zu. Es gibt ein zu spät. Man kann zu einem bestimmten Zeitpunkt in diese Arche nicht mehr hinein. Dann ist es vorbei. Er vertilgt alles. Dieses Gericht wird alle Menschen hier auf der Erde in furchtbare Zustände bringen und sie werden in die Hölle fahren. Kann man sagen, du drohst uns? Und ich sage, ja. Ich wäre ja narr, wenn ich es nicht sagen würde. Es ist nämlich so. Soll ich sagen, alles bestens. Kennt ihr der alte Said al-Sahaf? Habt ihr den kennt? Das war der Propagandaminister vom Irak. Das war einer der größten Lügner, die jemals über die Medien der Welt gegangen sind. Nachdem die Amerikaner kurz davor waren, Bagdad zu stürmen, ist er vor sein, der hat den Wahlspruch losgelassen, alles wird gut. Ist er hingegangen, hat über die Medien gesagt, alles wird gut, die Amerikaner stehen an den Mauern von Bagdad und begehen in ihrer Verzweiflung Selbstmord. Hanebüchener Unsinn. Er ist dann auch verschwunden, ich weiß nicht, wo er ist. Würde sicher in der westlichen Welt einen absolut super Medienstar abgeben. Der kennt auch, wenn er das oder ähnliches sagt, der kennt das alles. Der würde die Menschen anziehen, der würde diese Menschen, der würde die berauschen, ist eure Art. Wisst ihr aber, das ist Narrheit. Ich muss realistisch sein. Und realistisch ist, das haben wir vorher gesehen, wer das Wort Gottes glaubt. Das Wort Gottes sagt, es gibt eine Arche. Der Leib des Christus. Da kommst du nur hinein durch die Tür. Und nur wenn du zu diesem Leib gehörst, wirst du gerettet. Wenn du da hineingehst, dann musst du dir bewusst sein, wenn du da drin bist, dann geht es nach bestimmten Regeln. Dann hast du dich innerlich und äußerlich abzusondern. Du musst nach der Gnade Gottes leben. Du musst nach dem Wort Gottes fragen. Du darfst nicht linksextrem, nicht rechtsextrem werden, sondern du musst in diesem Level, das Gott vorgibt in der Schrift, musst du leben. Und eines ist auch ganz klar. Wenn jemand das versäumt, wer zu spät kommt, vor dem wird die Tür geschlossen werden und er geht verloren für Zeit und Ewigkeit. Und jetzt müssen wir die Menschen sagen, Gott will, dass der Gottlose nicht umkommt, sondern sich bekehrt. Das will er. Aber man muss es ihm sagen. Und von daher ist es klar, was wir in der Endzeit zu sagen haben. Und Hebräer 11, Vers 6 und 7 sagt ganz klar, es geschah durch Glaube. Es geschieht durch Glaube. Versteht ihr, wenn ich sowas hinter mir habe und mir das angucke von der Bibel her, ich bin in der stillen Zeit wieder auf den Noah gestoßen, wo ich stille Zeit gemacht habe. Ich lese gerade das Alte Testament, ich habe jetzt neue fertig, bin wieder am Alten. Da ist mir es wieder durch Mark und Bein gegangen. Wenn du das alles, das ganze Szenario siehst, dann siehst du etwas, wie Gott einfach handelt. Er handelt einfach und er sagt den Leuten ganz einfach, was Sache ist. Und die Bibel sagt, so wie Noah war, so wird es sein, drin sein. Die Menschen werden das nicht merken, die Gläubigen werden das nicht merken. Niemand wird es merken, es wird sein, dass alle einschlafen, so sagt Matthäus 25. Und jetzt haben wir einen Auftrag. Wenn wir solche sind, wie der Paulus sagt, die nicht schlafen, sondern wachen, dann müssen wir hingehen und in unserem Umfeld und dort, wo wir Gelegenheit haben, wo der Heilige Geist uns Freiheit gibt, nicht fleischlich, müssen wir hingehen, auch die Leute, wo wir wissen, sie kommen in die Gemeinde und sind nicht bekehrt, müssen wir ihnen das helfen und sagen, du, kann ich dir helfen? Ich werde für dich beten. Du musst dir bewusst sein, die Tür zur Arche geht zu und dann hört der Zirkus auf. Wisst ihr, wenn die Tür der Arche zu ist, wenn der Jesus wiederkommt, dann wird alles demaskiert. Wisst ihr, auch manchmal, wenn Gläubige kommen und das wirklich glaubhaft bezeugen, ich bin allein zu Hause gewesen, mein Mann war nicht da und die Kinder waren weg, und habe ich glaube, die Entrückung ist gewesen, bin ich schrecklich erschrocken. Und muss ich sagen, das ist kein Stand, der sauber ist. So etwas kann nur jemand sagen, der nicht in Ordnung ist mit Gott. Sonst würde er sagen, es kann die Entrückung nicht gewesen sein, weil ich bin in Ordnung mit Gott und dann wäre ich dabei. Versteht? Es geht bei der Arche ganz eiskalt darum, dass ich sicher bin, dass ich drin bin. Und es geht ganz eiskalt darum, dass ich die Haltung einnehme, die Gott sagt, innere, äußere Absonderung. Das gehört zur Arche. Drei Stockwerke. Hat nur mit Wachstum zu tun. Lassen wir mal weg heute. Einfach innere, äußere Absonderung. Ich bin drin. Und wenn ich so drin bin, dann will ich ein Zeugnis nach draußen. Dann werden sich die Menschen bekehren. Aber ich muss den Menschen sagen, komm. Die Bibel sagt, Hebräer 11, wo die Glaubenshelden, und genau der Vers vor Noah sagt, durch Glauben, niemand kann Gott gefallen, wenn er nicht glaubt. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir sind eine große Versammlung heute Morgen. Jetzt hat es in dieser Versammlung immer Menschen, die sind schon in der Arche. Ist in der Regel immer so. Es hat Menschen, die sind noch nicht in der Arche. Ist doch, wir können jetzt anfangen zu diskutieren, es gibt bloß eins. Die Alten haben gesagt, Eile, rette deine Seele. Du wirst wohl nicht, sagen wir, das Risiko eingehen, dass die Tür zugeht. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Wer ihn von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte sucht, sagt die Schrift, er wird ihn finden. Du musst anfangen, den Namen des Herrn anzurufen. Du musst anfangen, den Herrn zu suchen. Wir Gläubige, wir müssen endlich beginnen, uns in der Arche so zu benehmen, wie man sich im Haus benimmt, das einem Hausherr gehört. Der Hausherr der Arche ist der Herr. Innere, äußere Absonderung, die drei Stockwerke, Wachstum, alles. Wir müssen endlich uns im Herrn auf den Altar legen und sagen, Herr, in der verbleibenden Zeit, wo die Arche noch schwimmt, weil, wisst ihr, eins ist euch klar, irgendwann ist die Arche am Platz, in der Ewigkeit. Dann macht der Herr die Tür auf. Und wisst ihr, was dann kommt? Dann kommt das Preisgericht der Gläubigen. Dann werden alle unsere Taten im Feuergericht gemessen und dann kommt alles raus, alles. Was ich meiner Frau im Schlafzimmer ins Ohr geflüstert habe, wird auf die Dächer verkündigt, statt der Bibel. Was du in der Kammer geflüstert hast, wird mit dem Lautsprecher verkündigt. Es sei denn, es ist gelöscht durch Jesu Blut. Versteht? Da kommt alles raus. Unsere Haltungen. Da brauchen wir auch nicht mehr heucheln. Da wird niemand mehr heucheln. Da kommt alles raus. Wenn man das sieht, dann muss man sagen, Herr, lass mich diese paar Meter, wo die Arche noch fährt, die paar Jahre, lass mich in deiner Arche sein, dass ich dem entspreche. 6 mal 50, in einem Geist zu einem Leib getauft, 50 in der Breite, alles vom Heiligen Geist gegeben. Ich will nicht mehr, als der Heilige Geist mir erlaubt. Ich bleibe im Maß meines Glaubens. Dann 30, 6 mal 5, alles soll durch die Gnade des Herrn in meinem Leben zu seinem Lobpreis dienen. Ich will die Stockwerke durchleben, ich will wachsen in Christus. Ich will innerlich und äußerlich abgesondert sein, will dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst, du bestimmst es. Wisst ihr, wenn man das sieht, dann haben wir Arbeit. Bei mir bewirkt es immer, dass ich mich zurückziehe, dass ich vom Herrn die Schrift öffne und dann sage, Herr, wie siehst du das? Lass mich alles sehen, wie du es siehst. Lass mich plötzlich erkennen, wie du mich siehst. Und dann kommt der Mensch zur Ruhe. Und dann kann er ganz ruhig sagen, Herr Jesus, komme bald. Du kannst die Tür schließen, ich bin bereit. Ich bete zum Schluss. Jesus, möchte dir danken, dass du bereit warst, diese herrliche Gemeinschaft mit dem Vater in der Ewigkeit zu verlassen, auch dein göttlich-geistliches Leib niederzulegen, um ein Mensch zu werden wie wir, um uns zu erlösen. Dass du nicht der Tod des Gottlosen willst und dass der Vater im Himmel nicht der Tod des Gottlosen will, sondern dass er sich bekehre und dass er lebe. Dass du gekommen bist, um die Menschen zu retten. Du bist der Erlöser, du bist der Heiland und wir beten dich dafür an und möchte dich einfach bitten, dass du uns Gnade gibst. Dass wir den Leuten in Vollmacht zeigen können, dass die Tür der Arche noch offen ist, dass sie aber zugeht, und zwar in absehbarer Zeit, dass du aber auch uns Gnade gibst, in der Arche so zu leben, dass die Arche wasserdicht ist, innerlich und äußerlich, dass wir abgesondert sind, dass wir wachsen, dass wir etwas sind zum Lobpreis deiner Herrlichkeit, und so in aller Ruhe beten können, Herr Jesus, komme bald, erbarme dich, und ich danke dir dafür. Amen.